Wow, da war ich echt geschockt, als Sandra Holze plötzlich mit diesem Statement um die Ecke kam. Und ich hoffe, dass sie sich das wirklich noch einmal überlegt. Aber der Reihe nach.
Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Ich freue mich sehr, dir heute das Gespräch zwischen der Online-Marketing-Expertin Sandra Holze und mir ankündigen zu können. Es gab nämlich wirklich viel zu besprechen, was daran liegt, dass ich Sandra als sehr erfahrene Marketing-Expertin schätze und das schon seit langer Zeit. Und wie sollte es auch anders sein? Sie hat diesen Job von der Pika auf gelernt, sie hat es studiert, ist im Online-Marketing seit über 10 Jahren zu Hause und hat in dieser Zeit sicher mehr als 3000 Kundinnen und Kunden beraten, begleitet, ausgebildet und motiviert. Mit 2 Content-Formaten ist Sandra Holze sehr bekannt, ihren erzählerischen Newsletter. Und wer jetzt annimmt, das bedeutet, sie labert mir im Newsletter eine Frikadelle ans Knie und verirrt sich in ihren Erzählungen. Nein, weit gefehlt, das tut sie wirklich nicht. Es gibt kaum einen Newsletter, der so auf den Punkt geschrieben ist und dabei gleichzeitig so sympathisch, so persönlich, so motivierend geschrieben ist wie der Newsletter von Sandra. Und Sandra hat einen Podcast, über 200 Episoden, was mir höchste Anerkennung abbringt, wirklich, das finde ich richtig großartig. Natürlich nicht nur die Frequenz, vor allem der Inhalt. Und während wir so im Gespräch sind, haut Sandra dann auf einmal diese eine Überlegung raus, mit der ich wirklich nicht gerechnet habe. Und ganz ehrlich, ich hoffe auch wirklich, dass sie sich das noch einmal gut überlegt. Vielleicht können wir sie bei dieser Überlegung auch ein bisschen unterstützen. Mal sehen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit einer intensiven Episode, in der wir nicht immer einer Meinung waren und dadurch aber selbst auch noch gute Erkenntnisse für uns gewinnen konnten und daraus ziehen konnten. Viel Spaß mit Sandras Gespräch.
Sandra, ich finde es ja immer wieder ganz spannend und auch sehr unterhaltsam zu schauen, was wir als Kinder eigentlich als Traumberuf so hatten. Du wolltest Eisverkäuferin werden. Hast du dir diesen Traum eigentlich jemals erfüllt?
Nee, leider nicht. Offensichtlich verkaufe ich heute andere Sachen als Eis. Und das hat sich auch öfter gewandelt. Also Eisverkäuferin, Lehrerin, ich habe meinen Plüschtieren, ich habe dann immer Unterricht gespielt und ich hatte sehr viele Plüschtiere, die mussten dann alle auf dem Bett sitzen und Schüler spielen. Und wahrscheinlich bin ich diesem Lehrerberuf heute noch so am nächsten gekommen. Und Reisejournalistin wollte ich dann mal so mit 15 werden. Das finde ich ein bisschen schade, dass ich das nicht geworden bin.
Also ab und zu in deinem Leben bist du gereist, du warst in Nicaragua, du hast in London, glaube ich, studiert oder sowas. Also auch das hast du dir ein bisschen erfüllt. Und diese Eisverkäuferin, steht das noch auf deiner Bucketlist? Kannst du dir das mal vorstellen, eine Saison in Südfrankreich leckeres Eis zu verkaufen?
Ich bin ja so zuckersüchtig. Ich wäre ja Also ich könnte weder in der Konditorei noch im Eisladen irgendwie arbeiten. Ich würde den ganzen Tag nur Eis essen, statt das.
Ich fasse mal ein bisschen deine Biografie zusammen, weil du eben so viele schöne Sachen gemacht hast. Du hast studiert, dann hast du in Agenturen gearbeitet, du hast zum Beispiel Newsletter für Pringles schreiben müssen. Das war dann, glaube ich, auch der Moment, wo du gesagt hast, das kann irgendwie nicht so richtig das Lebens- und Berufsziel sein. Bist nach London gegangen, hast noch einmal Marketing studiert und hast dich dann selbstständig gemacht. Und jetzt wird die Geschichte richtig lustig. Du hast dich selbstständig gemacht mit einem Thema, was du eigentlich total doof findest. Und zwar mit Social-Media-Beratung. War das so im Nachhinein, im Rückblick betrachtet, eigentlich eine gute Idee, das so zu machen?
Mit Social-Media zu starten?
Ja.
Ja, definitiv. Weil, also, als ich gekündigt habe, wusste ich nur, ich will irgendwas online verkaufen. Aber ich hatte noch keinen Plan, was. Und habe zu der Zeit mir alles Mögliche angeguckt. Damals war das Thema Rohkost total angesagt. Da dachte ich, mach so Kurse zu Rohkost. Und dann habe ich das auch mal versucht. Ich habe, glaube ich, genau 2 Tage geschafft, rohköstlich zu essen. Dann dachte ich mir so, das ist ja ein Scheiß. Und dann da habe ich die ganze Zeit, dann habe ich gefreelanced, weil ich musste ja Geld verdienen und habe die ganze Zeit überlegt, was kann ich denn eigentlich? Und dann kam dieser Social-Media-Marketing-Kurs, da ging es auch um mehr als, damals war es auch nur Facebook, da gab es ja die anderen Plattformen noch nicht, ging es eigentlich damals auch schon um mehr, um Blogartikel, E-Mail-Marketing und so solche Sachen.
Okay.
Und das hat mich wie so ein bisschen, also das hat mich wie umgehauen, weil ich dachte, das ist ein Trendthema und da kann ich ganz viel verbinden von dem, was ich schon kann. Und da stand eigentlich Social Media gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Und ich muss sagen, ich habe dann auch mit Themen gestartet, wo es nicht darum ging, mich zu vermarkten. Also ich habe einen Testblog aufgebaut, kleinehunderassen.net, und bin damit bei Google auch tatsächlich auf Seite 1 oben gelandet und hatte dann so nach 3 Monaten ganz viel Blogartikel schreiben, so 90 Dollar AdSense-Einnahmen und habe dann überlegt, ist das eigentlich ein gutes Geschäftsmodell? Wahrscheinlich nicht. Weißt du, aber da war nicht ich im Zentrum und dann hatte ich halt die Kunden, für die ich das Marketing betreut habe und das fand ich nicht schwer, Facebook-Posts zu schreiben für Unternehmen oder Produkte, wo ich mich nicht zeigen muss, fand ich jetzt nicht sonderlich anstrengend, ne? Also das hat gut funktioniert. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, ich will das ja auch für mein eigenes Marketing umsetzen, habe ich schnell gemerkt, ich finde Blogartikel und Newsletter schreiben deutlich einfacher als Facebook-Posts zu produzieren, um ein Frühstück abzufotografieren.
Als ich mich so ein bisschen mit dir beschäftigt habe, habe ich auf jeden Fall festgestellt, dass es bei dir auch am Anfang so einen Struggle gab, wo man nicht genau wusste, wo geht's jetzt eigentlich hin, wie soll es weitergehen. Und eine Freundin hat dir damals einen Rat gegeben, den ich sehr, sehr schön und tatsächlich auch weise finde. Beim Nachdenken kommt dir keine Idee, du musst es machen. Und ich glaube, dass das spielt sozusagen auch in diese Social Media oder in deine ersten Jobs rein, dass du dann irgendwann aufgehört hast zu denken und einfach angefangen hast zu machen und sich daraus doch wahrscheinlich ganz viel entwickelt hat, ne?
Unbedingt. Ja, also das geht los bei den Kunden. Ne? Ich hatte so eine Vorstellung davon, wer meine idealen Kunden sein könnten, weil ich darüber nachgedacht habe. Aber dann diese Kunden zu akquirieren und denen Pakete zu verkaufen, damals zum Thema Online-Marketing-Umsetzung, das war halt die Erfahrung, die ich machen musste, um auch zu sehen, ja, was brauchen die eigentlich, was funktioniert für die, welchen Preis sind die bereit zu zahlen. Das kommt nicht beim Nachdenken. Und das ist einfach auch der Grund, warum, ich meine, du liest mein Newsletter wahrscheinlich auch schon länger, warum ich regelmäßig auch mal wieder über diese Berufungscoaches schimpfe, weil ich denke, Leute, das funktioniert nicht, dass ihr auf eurem Meditationskissen beim Tee da sitzt und denkt, jetzt kommt die Eingebung, womit ich reich und berühmt werde, weil so funktioniert es halt einfach nicht. Ne?
Mich ein bisschen an meine eigene Geschichte erinnert. Ich hatte auch einen echten Struggle, war wirklich unglücklich eine Zeit lang, weil ich irgendwie nicht gefunden habe, wo es hingehen sollte. Hab dann zufällig, wirklich zufällig auf einem Barcamp so ganz spontan gesagt, ach, dann erzähle ich den Leuten ein bisschen was, wie man irgendwie gute Interviews führt. Das ist ja das, was ich irgendwie seit Jahren mache, habe aber gar nicht drüber nachgedacht, dass das irgendwie von Interesse sein könnte. Und das war damals dann der Punkt, wo es auf einmal umklappt und wo ich gemerkt habe, okay, da ist ein Interesse da. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, den anderen Leuten hilft es. Und so ist damals mein Geschäftsmodell entstanden. Deswegen glaube ich, man muss einfach ins Tun kommen. Und vielleicht erscheinen die ersten Sachen gar nicht so wichtig oder so spannend oder sowas. Aber daraus entwickelt sich einfach ganz viel. Sandra, welche Rolle spielt denn Social Media heute noch in deinem Leben? Und zwar habe ich da so zwei Perspektiven. Einmal deine eigene Perspektive, also Marketing für dich, dein Schmerzthema vielleicht. Und dann die andere Perspektive, Marketing für deine KundInnen.
Also es beschäftigt mich konstant, weil es mich sehr stresst und weil ich aber auch weiß,
in welcher Rolle bist du jetzt? In welcher Position?
Ich glaube, was für mich gilt, gilt wahrscheinlich für viele meiner Kunden auch. Ich ziehe scheinbar oft diese Menschen an. Also viele meiner Kunden oder Leser schreiben mir auch, Sandra, Social Media ermüdet mich so oder es fällt mir da so schwer, mich immer zu zeigen. Wir ziehen ja oft die Leute an, die uns sehr ähnlich sind, ne? Und ich weiß, was es bewirken kann, wenn man es richtig macht. Und gleichzeitig fällt es mir sehr schwer, dort mit der Frequenz unterwegs zu sein, die es eigentlich bräuchte. Genau. Es ist nicht mein liebster Kanal und ja, also das ist meine ganz kurze Antwort eigentlich zu diesem Thema.
Ja, das ist ja, ich finde es toll, dass du da so offen drüber sprichst, weil normalerweise würde man natürlich von einer Online-Expertin erwarten, dass die sagt, ja, du musst mindestens und hier kommt die Strategie und ich habe 5 Whitepaper dazu und bla bla bla. Und selber eben auch jedes Müsli in der Instagram-Story zu teilen, da wird man vergebens bei dir irgendwie drauf warten. Wie gehst du selber mit dieser Ambivalenz um? Überlässt du die Entscheidung dann einfach deinen Kundinnen oder sagst du, holt euch Hilfe, lasst das von jemand anders machen, dass ihr sozusagen lediglich irgendwie ein bisschen was in die Kamera sprechen müsste, aber nicht auch noch das Ganze irgendwie konfektionieren und veröffentlichen?
Ich unterrichte Social Media eigentlich gar nicht. Das ist, glaube ich, meine Lösung, dass klar, meine Kunden wollen ja auch zum Beispiel Online-Kurse verkaufen und müssen dafür eine Liste mitbringen. Und das muss mein nächstes Angebot auch sein, zu zeigen, wie sie die Liste aufbauen. Das habe ich früher auch gezeigt. Aber im Zweifelsfall kannst du es mit Ads machen und indem du andere Content-Formate bedienst, wie zum Beispiel einen Podcast und gute Freebies hast, die du im Podcast halt einfach erwähnst, dann hast du ja, ich finde es eigentlich immer besser, andere Inhalte zu haben die langlebiger sind, wie ein Podcast oder Blogartikel, obwohl Blogartikel darf man heute kaum noch sagen, das ist total out, glaube ich, oder auch YouTube-Videos und das dann verwendest, um daraus Inhalte für Social Media zu machen oder auch ein Newsletter, den zerhackstückelst für Social Media Content. Das muss natürlich mal angepasst sein, weil es ja kontextabhängig nicht so funktioniert. Also ich kann jetzt eine lange Story-E-Mail nicht eins zu eins so bei Instagram posten, weil das dann keiner lesen würde. Aber das finde ich eigentlich den besseren Weg. Weil
wir haben ja nun auch gerade gemerkt in Amerika mit dem TikTok-Bann, dass es eine gute Idee ist, irgendwie auch seine KundInnen irgendwie auf einer eigenen Plattform zu haben und nicht davon abhängig zu sein, ob es diese Plattform wirklich gibt. Ne? Ich meine, das war, glaube ich, wirklich, also ich meine, wir in Europa sind da jetzt noch nicht von betroffen. Aber für die amerikanischen Kollegen und Kollegen ist ja eine Katastrophe.
Ja.
Deine Content-Strategie zusammengefasst, wenn ich das mal so ein bisschen vereinfachen darf, du machst Podcast und Newsletter in meiner Warnung, Podcast für Trust und Newsletter für Sale, stimmt das?
Nicht nur, also ich glaube, ich trenne das nicht so, sondern der Podcast ist für mich ein Format, da habe ich ein bisschen mehr Platz auszuholen, eine Strategie zu erklären oder ein Learning zu teilen und früher waren meine Folgen auch deutlich länger, da waren es dann, also ganz am Anfang, als ich vom Bloggen weg bin hin zum Podcasten, waren meine Folgen, glaube ich, so 50 Minuten lang. Und dann haben auch viele meiner vorher treuen Leserinnen, die dann meinen Podcast gehört haben, gesagt, ich muss die Folge dreimal hören und mir dabei Notizen machen. Denk, oh, ich weiß nicht, ob das so Sinn und Zweck von einem Podcast ist. Mittlerweile sind die oft deutlich kürzer. Ich glaube, was auch so einem Trend entspricht, das ja, könnte man sich jetzt streiten. Es gibt auch Podcasts, die sehr, sehr lang sind, aber die sind eher die Ausnahme. Und das heißt, im Podcast habe ich ein bisschen mehr Platz, hier etwas zu erklären. Und das passt auch besser zu mir, weil mein, ich weiß nicht, ob du von Sally Hogshead den Fascination-Test kennst. Da kommen dann so verschiedene Kommunikations raus. Und meiner ist kompetente Details. Also ich glaube, ich bin Diplomat oder so.
Diplomatin bist du ja.
Und das passt halt sehr gut zu mir. Das passt zu meinem, ich erkläre gerne Dinge. Und das ist vielleicht auch das Problem, was ich habe, dass du bei Instagram die Sachen so runter, ich sage jetzt mal, dumm musst, weil du einfach, die Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne und du hast 5 Sekunden. Also eigentlich hast du nur einen Hook und dann kannst du 3 Stichpunkte kurz aufzählen und bam, Reel ist vorbei. Und das ist eine Kommunikationsform, die mir relativ schwer fällt. Also ich ziehe den Hut, ich glaube, das ist auch eine Kunst, das gut zu können und ich möchte es gerne auch noch besser lernen, bin ich dabei. Aber der Podcast gibt mir mehr Platz. Das, was früher mein Blog war, wo ich wirklich ausführlich Sachen erklären und zeigen konnte, das ist dann der Podcast geworden. Und mein Newsletter, im Newsletter mag ich die Sachen eher, ist eher so eine Form von Storytelling und ich reiße es an oder mache es da auch ein bisschen kleiner. Ich würde es auch im Newsletter nicht so ausführlich machen wie in einem Podcast.
Das verkauft besser?
Also das hat ja mehrere Schritte. Den Podcast würde ich jetzt benutzen, um über ein Angebot zu sprechen, was kommt. Auf eine Warteliste zu verlinken oder was ich jetzt auch mal gemacht habe, weil ich das bei so einer Amerikanerin gesehen habe, ist zu sagen, was du über dieses Angebot wissen musst. Die Folge, das habe ich bei Bestseller E-Mails gemacht, die wurde sogar relativ häufig gehört. Das fand ich ganz erstaunlich, weil es ja ein relativ plattes, hier kommt jetzt eine Podcast-Folge nur über mein Angebot. Aber es haben sich halt viele Leute angehört. Das kann man schon mal machen. Aber eigentlich benutze ich den Podcast eher um ein Pre-Launch-Content, also Content, der zu diesem Thema passt, aufzugreifen und dann am Ende ein Call to Action zu haben, wie komm auf die Warteliste, melde dich zum Webinar an und vielleicht auch jetzt kannst du buchen. Aber weil der Podcast ja nicht so aktuell ist, würde das für Evergreen-Angebote besser funktionieren. Wenn du in einem Launch-Modell bist und ich mache jetzt eine Podcast-Folge, ich weiß, jetzt sind wir schon sehr detailliert, und mein Verkauf endet aber nächsten Mittwoch, dann ist ein bisschen doof, weil alle, die dann nach diesem Mittwoch die Folge hören, denken so, oh schade, habe ich verpasst. Deshalb ist es für mich eher so der Schritt davor, also Middle of Funnel, würde man sagen. Und auf der E-Mail-Liste, da kann ich dann alle, die Interesse bezeugt haben an diesem Angebot, denen kann ich dann wirklich die 4, 5 oder 7 Verkaufs-E-Mails schicken.
Meine Erfahrung ist, dass es tatsächlich schwieriger ist, Menschen im Podcast zu aktivieren, irgendwas zu machen, also auf eine Liste zu kommen oder irgendwo raufzuklicken oder sich zu melden oder was auch immer. Ich will das auch gar nicht werten oder begründen oder so, aber schwieriger als irgendwie in dieser Newsletter-Kommunikation. Teilst du das?
Ja, definitiv. Also ich habe das bei meinem letzten, es ist schon eine Weile her. Ich glaube, es war vor einem Jahr oder vor zwei, sogar schon 2 Jahren. Da hatte ich viel mehr Kapazität, weil ich ein Freelancer hatte, der sich nur um Marketing gekümmert hat. Und der hat einfach mal für mein Freebie ganz viele verschiedene Tracking-Links erstellt, sodass wir genau ausziehen konnten, hier hat sich jemand beim Podcast angemeldet, so genau mache ich das jetzt nicht, das ist mir einfach zu aufwendig. Und, da fand ich es ganz erstaunlich, dass doch über einen Podcast, weiß ich nicht, also es waren unter 100 pro Folge, aber trotzdem so viele Leute auf die Liste kamen über den Podcast. Aber natürlich, wenn ich direkt diesen selben Link packe in eine E-Mail und sag, hey Markus, vielleicht interessiert dich das Thema, hier ist mein neues Freebie für XYZ, wenn du draufklickst, hast du es gleich, weil dann muss ich ja nicht nochmal ein Double Opt-in machen, weil du bist ja schon auf der Liste. Da klicken natürlich viel mehr Leute drauf, weil es ist ja auch kein Medienbruch. Du kommst aus der
Das ist es, glaube ich, immer auch.
Und hast gleich das Fenster offen. Mein Podcast hörst du bei der Hunderunde. Dann musst du sagen, Moment, stopp, jetzt muss ich mal kurz pausieren. Hund, bleib mal stehen. Oh, das macht ja keiner.
Wo hast du gelernt, dass man den Newsletter so gut verkaufen kann? Das klang eben schon an. Ich glaube, du bist orientiert sehr am englisch-amerikanischsprachigen Markt.
Ja. Also es gibt ja sehr viele Studien zum Thema E-Mail-Marketing. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen. Ne? Die Social-Media-Marketer, die haben ihre Studien, die dann wieder belegen, wie wirkungsvoll Social-Media ist. Die E-Mail-Marketer haben ihre Studien. Aber wenn du zum Beispiel bei HubSpot mal schaust oder einfach mal googelst, gibt es wahnsinnig viele Statistiken, die sehr schön zeigen, wie die Kauf-Conversion-Rate ist der verschiedenen Marketing-Kanäle. Und das schneidet einfach E-Mail immer am besten ab. Die es ja wissen müssten, ist E-Commerce, weil die leben davon, dass sie eigentlich fast jeden Tag ihre Produkte verkaufen. Und wenn die Studien machen, was am besten verkauft, dann glaube ich dem sehr gern, weil das sind die nonstop verkaufen und für die funktioniert E-Mail auch am besten.
Über Verkaufen möchte ich nachher nochmal sprechen. Wir gehen nochmal auf das Thema Sichtbarkeit werden, Reichweite, weil das so wahnsinnig wichtig ist. Es gibt ja tatsächlich noch eine andere Art und Weise, sichtbar zu werden, Reichweite zu bekommen, die du jetzt nicht erwähnt hast. Das wundert mich übrigens auch nicht. Und zwar ist das, als Expertin in einem Podcast aufzutreten. Also genau das, was du jetzt gerade hier bei mir machst. Darf ich fragen, wieso du so selten Interviews gibst?
Das ist eine super, super gute Frage. Das frage ich mich auch ständig, weil ich total gern Interviews gebe, ehrlich gesagt. Ich hatte vor 2 Jahren mal eine PR-Lady angeheuert, die mir Podcasts raussuchen sollte und die sich dann auch überlegt hat, mit welchem Thema ich da landen könnte. Wir haben uns dann sehr schnell wieder getrennt, weil das nicht gut zusammengepasst hat. Ich habe tatsächlich die Herausforderung, gute Podcasts zu finden, wo ich denke, da kann ich mit meinem Thema was beitragen. Also, weil es gibt sehr viele Podcasts, wo du einfach gar keine Gäste siehst. Das heißt, da müsste man erstmal anfragen, so, hey, machst du eigentlich auch Interviews? Und dann gibt es auch große Podcasts im deutschsprachigen Raum. Da glaube ich nicht, dass ich da gut aufgehoben wäre. Oder die passen vom Thema nicht. Also es ist einfach auch ein Arbeitsthema, diese Podcasts zu recherchieren und denen dann einen guten Pitch zu schicken.
Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, eingeladen zu werden. Und das wundert mich eigentlich, dass du nicht häufiger eingeladen wirst oder du möchtest vielleicht dann auch nicht hingehen. Das kann sein, dass es die Anfragen gibt, weil du bist eine so exzellente Expertin auf diesem Gebiet. Dazu bist du eine Frau, was einfach auch ein hilfreiches Feature ist sozusagen. Wundert mich.
Ein hilfreiches Feature, okay. Das gefällt mir.
Ja, wundert mich. Ist das so? Wirst du nicht so oft häufig angefragt?
Ich glaube tatsächlich, ich werde häufiger angefragt von Menschen, die bei mir im Podcast kommen wollen. Und da muss ich sagen, bin ich sehr wählerisch und sage auch oft nein.
Was magst du lieber? Die Rolle der Fragenstellerin, der Gastgeberin oder die Rolle des Gastes? Oder ist das eigentlich egal?
Als Schnuppe.
Macht dir beides Freude? Okay. Gibt es etwas, was du als Expertin, die eingeladen wird, doof oder schwierig findest? Wenn du eingeladen wirst? Also vielleicht ist es irgendwie die Art und Weise, wie Fragen gestellt werden. Vielleicht ist es der ganze Prozess irgendetwas, was für dich lästig ist, unangenehm?
Wenn ich eingeladen werde und das schwammig ist. Also zum Beispiel, also ich werde ja oft eingeladen von Menschen, die mich schon kennen, weil sie zum Beispiel in einem meiner Kurse waren und selbst am Podcast haben. Und dann muss ich sagen, dann gibt es halt auch, da habe ich auch mal einen Social-Media-Post gemacht, da habe ich ziemliche Hasskommentare drauf bekommen, weil da habe ich gesagt, es tut mir leid, aber wenn du gerade deine erste Podcast-Folge rausgebracht hast, dann lad mich bitte noch nicht ein. Da habe ich keine Zeit für. So. Und das war so, bam. Dann dachte ich aber, ja, aber hey, es ist so, ne? Also, ich lade auch keine totalen Anfänger in meinen Podcast ein, weil worüber sollen wir dann reden?
Es ist halt, ich finde das ganz interessant, weil es total auf meinen Slogan zugeschnitten ist, dass ich sage, ein Interview ist keine Verabredung unter Freunden, sondern eine Verabredung unter Profis. Das ist kein zufälliges Gespräch. Ne? Da geht es nicht darum, wir trinken einen Kaffee zusammen und mögen uns, sondern letztendlich steht da ja eine Business-Idee dahin.
Genau. Und wenn ich dann aber von Menschen eingeladen werde, die vielleicht auch schon eine kleine Reichweite haben, aber die denken, wir kennen uns ja schon, weil ich in jeder Fragerunde in deinem Kurs aktiv war oder ich will schon seit Jahren, ich kenne ja auch viele meiner Kunden persönlich, weil ich mir die ja auch merke, diese Menschen. Und wenn die mich dann einladen und das nicht professionell ist, weil sie sagen, ja, dann lass uns mal ein bisschen quatschen so über Online-Business. Dann
denke ich mir, nein.
Stell dich doch mal ein bisschen vor, erzähl doch mal deinen Werdegang. Wo soll ich denn anfangen? Soll ich 2002 anfangen, als ich mein Studium beendet habe, 2011, als ich mich selbstständig gemacht habe? Oder reden wir über die letzten 3 Jahre? Also das ist so
ausrufbar. Das ist natürlich die totale Killerfrage. Ich habe 2, 3 Interviews gehört, die du vor Jahren gegeben hast. Das war alles, glaube ich, so, weiß nicht, letztes Jahr und irgendwie 2020 oder sowas. Und da wurdest du auch genau mit dieser Frage behelligt. Und ich dachte so, oh nein, die arme Sandra, jetzt fängt sie an, ihre Geschichte erzählen zu müssen. Und natürlich macht man das dann auch. Kleine Episode am Rande, kleine persönliche Case Study. Ich war zu Gast bei dir im Interview, im Podcast und das hat tatsächlich meine Liste mit bestimmt 70, 80 Leuten befüllt oder sowas. Also das war für mich auch nochmal eine Case Study, wie hilfreich es sein kann, als Experte in anderen Podcasts aufzutauchen, weil einfach eine neue Bubble auftaucht, in der man irgendwie nicht bekannt ist. Und wo man einfach eben die eigene Reichweite und Sichtbarkeit vergrößern kann. Also Aufruf an alle, einfach nochmal häufiger drüber nachzudenken, eben als Expertin oder als Experte auch in anderen Podcasts dabei zu sein. Und vielleicht gibt es ja tolle Kolleginnen und Kollegen, die Sandra einladen wollen, die eine große Reichweite haben und die ein konkretes Anliegen haben, über was ihr reden könnt. Deine erste Episode habe ich mir angeguckt von deinem Podcast, April 2018.
Hä?
Richtig Respekt. Ich meine, das sind einfach mal 7 Jahre. Mittlerweile sind wir 215 Episoden weiter.
Sehr viel für 7 Jahre.
Ich finde 215 Episoden richtig viel. Wirklich. Ist das ein Selbstläufer mittlerweile, der Podcast?
Nee,
oder
wenn
stolperst du noch
ich
manchmal?
Bin und jetzt, das wird jetzt wahrscheinlich dein Gespräch ein bisschen in eine andere Richtung bringen. Ich habe im Dezember tatsächlich überlegt, ob ich meinen Podcast einstampfe. Ja, mache ich jetzt gerade doch nicht, wie du siehst. Ich habe gerade auch Ideen für Frauen, interessanterweise als Frauen, die ich einladen will. Die wissen es noch nicht, aber ich sag dir auch, warum. Also ich habe ursprünglich gebloggt, viel Wert gelegt auf Keywords und SEO. Und das hat mir sehr geholfen, weil damals gab es noch Facebook. Und ja, über Facebook kam, also ich habe das immer sehr detailliert ausgewertet bei Google Analytics, woher mein Traffic auf meine Webseite kommt. Und der Blog und Google Search Volume war immer der allergrößte Bestandteil, gefolgt von logischerweise Ads bei Facebook. Und Social Media hat immer weniger 20% ausgemacht, vielleicht auch nur 15. Also wirklich dafür, dass wir da sehr viel, ich habe auch immer jemanden bezahlt, der das da für mich alles postet und so Zeug macht. Das war also relativ teuer immer und hat mir wenig gebracht. Dann bin ich auf den Podcast umgeschwenkt. Und ich habe natürlich meine ganze Reichweite und meine große E-Mail-Liste mitgenommen in den Podcast. Das heißt, der Podcast ist gut gestartet, weil ich ja schon eine Reichweite hatte. Das ist ja immer, wenn du ein neues Content-Format anfängst und du nimmst Leute von woanders mit, das ist immer einfacher. Und dann habe ich den Blog aufgehört, weil ich habe ja nur so viel Zeit am Tag. Und was dann passiert ist über die Jahre, dass mein Traffic auf meiner Webseite extrem eingebrochen ist, was vielleicht auch daran liegt, dass ich meine Blogartikel nicht aktualisiert habe. Ich habe jetzt auch beim letzten Webseitenumzug viele gelöscht, die sehr alt waren oder wo ich dachte, nicht mehr zu meinem Thema sind. Und der Podcast hilft mir nicht, gefunden zu werden. Der Podcast hilft mir kaum dabei, neue Menschen anzuziehen und dementsprechend auch kaum dabei, meine E-Mail-Liste aufzubauen. Sondern der Podcast hat eine, wie ich finde, ganz andere Funktion, als früher der Blog hatte. Der Blog hat mir geholfen, jemand sitzt da bei Google und sagt so, wie verkaufe ich meinen Online-Kurs? Bumm, landet bei Sandra Holze. Das machst du mit einem Podcast nicht. Das heißt, das Feedback, was ich bekomme von Menschen, die sagen, oh, ist so ein toller Podcast, ich höre immer deinen Podcast, sind eigentlich fast immer Leute, die mich schon kennen. Das sind Leute, die sowieso schon auf meiner Liste stehen oder Kundinnen. Und Das ist das Problem, was ich mit dem Podcast habe.
Zwei Gedanken dazu. Also einmal das, was wir eben besprochen haben, als Expertin in anderen Podcasts aufzutauchen, die reichweitenstark sind. Das könnte gut sein. Dafür braucht man eher einen eigenen Podcast, um eben in dieser Medienbubble auch drin zu sein. Also das könnte so ein Punkt sein.
Das halte ich übrigens für einen Glaubenssatz. Denn die Leute, die ich in meinem Podcast eingeladen habe, sind eher oft auch so Jungs, sag ich jetzt mal so ein bisschen pauschal, die haben nicht immer einen eigenen Podcast, aber die kommen mit einem spannenden Thema oder sagen, schau mal, hier ist eine geile Case Study, wollen wir da mal drüber reden. Und dann ist mir ehrlich gesagt Schnuppe, ob die einen Podcast haben.
Ja, dann ist es dir Schnuppe, weil du diejenige bist, die eingeladen hat. Ich weiß nicht, ob man das auf die andere Podcasts so verallgemeinern kann.
Ja, da also ich glaube an sich...
Zweiter Punkt, aber zweiter Punkt auch nochmal wichtig. Du sagst Traffic Website. Ist Website heute noch so relevant? Das wäre jetzt noch eine Frage, die mir einfallen würde.
Wie wächst eine E-Mail-Liste? Das Schöne ist, wenn du SEO-Blogartikel hast, dann funktionieren die langfristig und du steckst Zeit rein, was auch Geld ist.
Aber heute noch?
Du kannst es wahrscheinlich. Ich lasse meine Blogartikel nicht von ChatGPT schreiben. Die Blogartikel, die wir neu eingestellt haben, da ist das Thema gebrainstormt von mir. Da machen wir eine Keyword-Recherche und dann hilft mir mein Copywriter dabei, Blogartikel zu schreiben, weil der die dann einfach... Ich habe da gerade nicht die Zeit, der macht dann halt ein, zwei im Monat.
Okay, aber irgendwas ist ja passiert zwischen Dezember und Januar, dass du den Podcast doch erstmal weitermachst. Was ist passiert?
Ja, und dass er doch eine andere Funktion hat, dass ich einfach gern die Interviews mag. Also ich habe zum Beispiel im Dezember ein Interview mit der Mira gemacht, das muss ich jetzt mal noch veröffentlichen. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich die
Mira wo? Mira wer?
Mira, die Webverbesserin Mira.
Mira Gießen.
Ja, genau.
Wie toll, Grüße gehen raus.
Und wir haben, glaube ich, 3 Stunden gequatscht, also nicht alles aufgenommen für den Podcast. Aber das meine ich mit, da entstehen halt oft auch sehr nette Kontakte draus. Und weil man sich so gut unterhalten hat und mit Blick in die Kamera irgendwie schon mal eine Stunde geredet hat, ist es wie so eine Art Kennenlernen. Also das bringt mir leider jetzt nicht so viel für meine E-Mail-Liste, aber es ist eine, wo ich dachte, es wäre eigentlich schade, wenn das wegfällt. Weil wo rede ich dann noch mit spannenden Leuten? Weil ganz ehrlich, ich freue mich ja auch über Menschen, die in meinen Podcast kommen wollen, weil die ein Thema mitbringen, wo ich sage, also ich bin da sehr egoistisch, ich suche die Themen danach aus, was ich lernen möchte oder was mich interessiert.
Und das merkt man dir ja auch total an, dass du wirklich interessiert an den Themen bist und so lange nachfragst, bis du es verstanden hast. Oder eben auch kritisch in Frage stellst und dich mit den Leuten austauscht. Das ist übrigens, glaube ich, auch eine große Stärke, dass das wirklich so ein bisschen ergebnisoffen ist. Würde ich gleich gerne nochmal drüber reden. Wir freuen uns jetzt schon auf die Folge mit Mira.
Ja.
Das finde ich wirklich toll. Und die ich auch schon ganz lange kenne. Weißt du noch, wie dein Podcast am Anfang hieß?
Ungeschminkt.
Nee.
Nee?
Ah. Mit BK?
Naja, ich vergessen. Das hieß nicht lange so.
Business Kick.
Ein Business Kick. Ja, genau. Ja, weiß ich nicht.
Dann ging es weiter, ungeschminkt, die Marketing-Show mit Sandra Holze. Und jetzt ist etwas passiert, was ich nicht bemerkt habe, jetzt erst in der Recherche. Das Ungeschminkt ist abgeschminkt. Ist weg.
Ist deshalb weg, weil mach mal eine Spotify-Suche bei Podcast mit Ungeschminkt. Da gibt es mittlerweile, damals gab es das nicht, aber mittlerweile heißen so viele Podcasts ungeschminkt. Und das sind oft so Mädchen- und Frauen-Podcasts und zu ganz vielen Themen, jetzt nicht nur zum Thema Look und so Zeug. Aber ich dachte so, nee, da muss ich raus aus dieser Nische.
Hast du es formuliert irgendwann? Hast du es erzählt?
Nee, ist doch völlig irrelevant.
Kann spannend sein, kann ja auch andere dazu bringen, selber nochmal drüber nachzudenken, ob der eigene Name okay ist. Leute haben manchmal Angst, irgendwie so ein Brand zu verändern. Also ich würde das nicht als irrelevant bezeichnen. Okay. Mir ist es durchgegangen und ich dachte auf einmal, wo ist denn jetzt ungeschminkt hin? Und dann habe ich festgestellt, gibt es nicht mehr.
Was ich eigentlich so schade fand, weil dieses ungeschminkt, das stand eben dafür, dass ich sehr offen und direkt in diesem Podcast berichte, meine Gäste ausquetsche, über meine eigenen Learnings spreche. Also dafür stand ursprünglich dieser Begriff und das hat sehr gut funktioniert. Aber jetzt ist es einfach schwierig geworden, weil der Begriff so viel benutzt wird.
Bei dir würde natürlich auch sehr naheliegend sowas wie Kaffeeküche oder irgendwie oder Teeküche sein. Weil das ja quasi auch so ein bisschen dein Signature-Look ist. Wenn man Videos von dir sieht, dann sitzt du meistens in einer Küche, was ich cool finde. Aber was natürlich irgendwie in eine falsche Richtung führen würde. Also es wäre
ja,
aus
für mich hat
Marketinggründen wäre es nicht
gut. Wenn du ein Wort so nimmst, so die eine Kundin von mir hat einen Podcast, die Ela Buchwald, Sex am Küchentisch. Das wiederum finde ich total cool, weil das passt zu diesem Thema. Aber ich will eigentlich meine Marketing-Themen nicht aus der Küche sozusagen berichten. Weißt du, was ich meine?
Außerdem ist das ja offensichtlich durch Ela jetzt schon besetzt. Grüße gehen nach Bielefeld.
Ihr kennt euch auch.
An Ela und Volker, genau. Und tolles Thema, da geht es um Low Sex und um eine sehr offene Kommunikation und einen ganz anderen Blick auf Sexualität, finde ich sehr. Sanna, ich bin froh, dass du deinen Podcast weitermachst und wir wollen natürlich jetzt ein bisschen profitieren von deiner Podcast-Routine nach 215 Folgen. Ein paar Fragen einfach, um diesen Prozess mal zu verstehen, wie du es machst. Wie bereitest du inhaltlich eine Folge vor? Du wirst nicht skripten, also das würde man hören. Aber nicht wortwörtlich, sondern stichpunktartig.
Ich habe früher, weil ich so aus dem Bloggen kam, habe ich tatsächlich die ersten Folgen, wenn ich mir die Inhalte überlege, dann bin ich immer sofort in Sätzen. Ich kann es nicht abstellen, das werden immer gleich Sätze. So. Und dann habe ich aber festgestellt, dass es ganz schwer ist, zu sprechen, ohne abgelesen zu klingen. Und heute skripte ich, indem ich meine Gliederung und meine Stichpunkte aufgeschrieben habe.
Das machst du am Computer?
Definitiv.
Das machst du in Form einer Mindmap oder einer linearen?
Mindmaps geht bei mir überhaupt nicht.
Okay. Linear?
Ja, genau. Also so wie ich auch einen Social-Media-Post oder eine E-Mail schreiben würde. Ich habe das Thema, dann brainstorme ich, welche Punkte müssen da rein oder welche Aspekte will ich besprechen. Dann habe ich quasi so eine grobe Gliederung und dann überlege ich mir vielleicht noch konkrete Beispiele dazu oder wenn ich jetzt Learnings teile, dann wühle ich in meinen Daten, um vielleicht auch ein paar Zahlen rauszusuchen. Ja, und das ist meine Gliederung. Und ich mache das in einem, wenn wir jetzt hier schon so im Detail sind, ich habe ja alles bei Google Drive. Das heißt, ich habe einen Podcast-Ordner, da gibt es einen Unterordner, der heißt Skripte. Da sind die einzelnen Google-Dokumente drin, die alle vorne die Nummer der Podcast-Folge dran haben. Und das wird auch, ich habe keine Shownotes mehr auf meiner Webseite. Die haben wir jetzt gestrichen. Ich weiß nicht, ob das schlau war, aber es ist weniger Arbeit. Aber das Dokument, wo dann später auch die Shownotes auch für Lips sind, raus entstehen, also für meinen Podcast-Hoster, dort schreibe ich direkt meinen Podcast-Inhalt rein, sodass ich alles in einem Dokument habe und mir auch hinterher einen guten Titel überlegen kann und so weiter und so fort.
Es ist toll und großes Lob von mir. Ich finde, dass du so toll frei sprichst, das ist wirklich großartig.
Ja, aber nur, weil es geskriptet ist. Und ich kann Podcasts nicht hören. Ich höre das, wenn jemand, ich neige auch ganz viel zum M. Ich habe mir die Aufzeichnung von gestern vor diesem Live-Training angeschaut, wo ich am Ende beim Fragebeantworten auch ständig M sage. Immer wenn ich denke, M nervt. Wenn ich kein Skript habe und ich weiß, was ist der nächste Punkt, über den ich reden will, dann fange ich an zu M'en. Und das höre ich auch bei anderen. Oder dann sagen die Sachen fünfmal und ich denke mir, ey, ich habe es beim ersten Mal schon verstanden und daran merke ich dann, die haben kein Skript. Und das finde ich kolossal nervig als Zuhörerin.
Das ist dann so ein Gliederungsskript, dass man den roten Faden hat, an dem man dann sich sehr gut langarbeiten kann. Da bin ich auch total dafür. Das sorgt aber auch dafür, dass die Vorbereitung relativ aufwendig und lange dauert. Wie lange sitzt du durchschnittlich an so einer Vorbereitung?
Das ist sehr unterschiedlich, aber ich würde sagen, zwischen... Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal eine halbe Stunde, aber sehr selten. Meistens eher Stunden. Eine, zwei.
Genau.
So. Ich denke mir aber auch, das ist ja mein Longform-Content-Format. Und was ich da sage, muss Hand und Fuß haben. Und ich will, dass die wichtigen Aspekte drin sind. Das muss einem roten Faden folgen. Ich will nicht rumlabern, sondern konkrete Beispiele liefern. Und dafür muss ich mir einfach ein bisschen Zeit nehmen. Und das Gute ist ja aber, dass ich das, was ich dann da aufgeschrieben habe für die Podcast-Folge, das nehme ich hinterher auch in Teilen für den Newsletter, für einen LinkedIn-Post und für andere Sachen. Also das geht mir ja nicht verloren.
Absolut. Und du baust einen eigenen Content-Hub auf den du immer zurückgreifen kannst. Du wirst damit einen eigenen KI-Assistenten später bauen können, dem du sozusagen all die Informationen auch reingeben könntest, theoretisch. Ich bin da total bei dir. Ich will nur sagen, dass wenn wir uns in der Podcast-Welt umhören, so in unserer Podcast-Bubble, ist es nicht unbedingt normal, dass die Leute so viel Zeit in der Vorbereitung verbringen. Denn viele machen das doch, ich sag mal, Viertelstunde und dann machen sie das Mikrofon an und dann geht's los. Das Ergebnis ist natürlich dann eben nicht das, was du lieferst. Wie nimmst du auf?
Ich habe hier so ein Rode Podcaster. Mikro, das ist auch schon ein bisschen Jahre gekommen. Ja, das habe ich seit 2018, aber es ist ein geiles Mikro.
Ein Klassiker.
Und ich...
Machst du in der Küche?
Na, an meinem Arbeitsplatz, der derzeit in der Küche ist. Das ist ein bisschen die Herausforderung. Ich habe hier diese riesengroße Loftwohnung mit Dachgiebel. Also die, es ist extrem hoch. Und manchmal denke ich, es wäre noch besser für den Sound, wenn ich mir für den Podcast so mobil vielleicht hier so ein Schaumstoff-Dings irgendwie hinstelle. Das ist vielleicht noch eine Anschaffung, die ich mal mache. Nee, findest
du
nicht?
Gehst du durch?
Habe ich ganz früher gemacht. Sollte ich vielleicht mal wieder anfangen.
Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Workshop bei denen besucht und seitdem habe ich das auch gemacht. Tolles Ergebnis. Ich würde dich empfehlen. Ist kostenlos im Monat über, ich glaube, 2 Stunden oder irgendwie sowas. Ansonsten jetzt auch kein nicht so wahnsinnig teuer. Mittlerweile sind die so gut geworden, da wirst du jeden Hall rausbekommen. Also das könnte wirklich eine gute Idee sein und ist es sehr unaufwendig. Nimmst du am selben Wochentag in der Woche immer auf? Also gibt es so eine Routine?
Ich hatte lange eine Routine. Ich habe ganz lange mit GarageBand aufgenommen. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe versucht, es dann jemandem in meinem Team zu geben, der dann schneidet und hochlädt. Dann habe ich aber festgestellt, wenn ich es aufnehme, es geht so viel schneller, wenn ich einfach schnell das selbst zusammenschneide, weil...
Du weißt, was passiert
ich
ist.
Ich weiß, ungefähr bei Minute 20 hat es geklingelt, das muss raus oder weiß ich nicht. Oder ich habe den Anfang nochmal neu eingesprochen. Also ich schneide das selber. Entweder mache ich es bei GarageBand. Irgendwann bin ich zu Riverside, wo wir hier gerade uns auch sehen, gegangen für meine Interviews. Und ich habe zwischendrin auch mal angefangen, meine Solo-Folgen bei Riverside aufzunehmen. Jetzt nicht, weil ich denke, ich müsste langweilige, ich spreche mit mir selbst YouTube-Videos daraus machen, aber weil die ziemlich gut damit sind, Social-Media-Clips daraus zu bauen. Aber ganz ehrlich, der einfachste Weg, was ich jetzt wieder mache, ist doch einfach GarageBand und darauf zu pfeifen, dass ich dann ein kurzes Video habe, wie ich mit mir selber hier rede in so einem Podcast. Es sind halt auch einfach keine spannenden Videos. Also es geht schneller danach, am Handy ein Video zu machen, wo ich sage, habe ich einen Podcast aufgenommen. Ich finde, das sind bessere Videos.
Okay, hier schneidet die Steffen noch selber. Aber jetzt kurz Thema Video. Ist ja gerade in diesem Jahr nochmal, also zumindest irgendwie so auf LinkedIn und so weiter, gerade ein großes Thema geworden. Beschäftigst du dich mit der Idee, dauerhaft jede Folge auf Solo-Folgen mit Video zu machen? Oder sagst du,
da
mache ich nicht mit?
Ich habe bei LinkedIn mit Videos angefangen, aber ich habe mir einen Instagram-Reels-Kurs gekauft von Elise Dahmer. Der war auch echt billig. Da waren gute Ideen drin. Interessanterweise, die Videos, die richtig gut laufen, sind nicht die, die auf ihren Ideen basieren, sondern Ideen, die mir selber gekommen sind. Und ich habe einfach mal angefangen, dann die bei Instagram und bei LinkedIn zu teilen. Wenn du bei LinkedIn in diesen Videofeed kommst, hast du halt mal eine krasse Reichweite. Aber keine Interaktion so richtig. Wenn ich das jetzt als Video aufnehme, ne, das eine, was du jetzt gerade schon merkst, ich weiß nicht, ob die Leute das dann auch mal sehen werden, aber wenn ich jetzt normal gucke, dann gucke ich nicht in die Kamera. Das heißt, du hast ein Video, wo ich immer runter gucke, weil ich denke und rede, aber ich gucke nicht in die Kamera. Das finde ich sehr verstörend, wenn du so ein Video bei Social postest, weil die Person dich nie anguckt.
Okay, es geht mir auch gar nicht so um Social. Es geht mir eigentlich tatsächlich um den Podcast mit Video. Also Spotify setzt ja im Moment ganz stark darauf, zum Beispiel.
Guckst du dir, wenn du die Hundenrunde machst oder Auto fährst oder im Zug sitzt, guckst du dir die Podcasts als Video an? Ja, außer die Person ist super famous irgendwie.
Aber tatsächlich sind wir vielleicht da nicht die Relevanz und auch nicht Maß der Dinge. Ich war neulich mit jemandem von Spotify Mittagessen. Es gibt Zahlen, die belegen, dass ein Videopodcast bei Spotify 7-mal mehr angeklickt wird und ausgespielt wird als ein reiner Audio-Podcast. Das ist etwas, ne, das können wir blöd finden oder nicht. Es ist erstmal eine Zahl und deswegen gibt es halt die Überlegung, ist das eine Option? Aber offensichtlich ist das für dich zumindest im Moment keine Option.
Naja, ich habe meine Interviews nehme ich ja alle als Video auf, so wie wir jetzt hier. Einfach, weil ich ja sowieso mit der Person rede und wir uns sehen. Und dann sage ich den Gästen immer, es wird auch ein Video. Weil ich ursprünglich dachte, ja, dann packe ich das auch zu YouTube. Aber YouTube-Videos, wo du einfach nur Podcast-Folgen teilst, laufen ja auch nicht sonderlich gut, weil die ja nicht optimiert sind für, kann man sich schenken, diesen Aufwand. Das heißt, eine Option wäre natürlich, die Interviews zu nehmen. Aber Spotify will dann wahrscheinlich, dass jede Folge als Video ausgespielt wird. Und
da bin ich, mit, bin ich mir nicht so sicher.
Davon, dann sehen Sie mich hier sitzen, wie ich alleine vor mich hinrede. Weißt du, das ist ja irgendwie kein cooler Videopodcast.
Ja, das ist so die Frage. Ist es, also ich stimme dir grundsätzlich als Fernsehmensch und Videomacher stimme ich dir zu. Aber wenn wir uns die Sehgewohnheiten von Menschen anschauen, dann widerspreche ich dir auch ein bisschen und sage, okay, es ist für mich auch interessant zu sehen, wer ist denn diese Sandra Holze? Wie bewegt die sich? Wie sieht die aus? Wie lacht die? Wie guckt die? Vielleicht gucke ich mir auch nicht alles an, vielleicht gucke ich auch nur mal kurz drauf. Also alle, die das noch nicht wissen, man kann bei Spotify einzelne Folgen als Video einfach hochladen.
Ja.
Und muss das nicht immer machen, sondern Spotify überschreibt dann die Folge, die in dieser Episode abgelegt ist. Man muss da nichts anderes machen, als einfach nur dieses Video hochladen und schon hat man eben ein Videopodcast bei Spotify. Das geht noch nicht automatisiert über den RSS-Feed. Aber ich denke, es ist etwas, was man auf jeden Fall bei Interviews gut ausprobieren kann.
Das heißt, ich würde bei Libsyn quasi meine Audiodatei ausspielen, bei meinem Hoster und dann manuell bei Spotify noch ein Video.
Ja, Libsyn wird auch bei Spotify diese Audio ja automatisiert hinterlegen, so wie es immer ist. Und dann gehst du dann einfach in deinen Spotify-Account und dann lädst du einfach nur diese eine Videodatei hoch. Und dort, wo vorher der Audio-Podcast bei Spotify war, ist dann eben dieser Videopodcast. Ist super bequem, ist ganz einfach.
Hey.
Kann man mal drüber nachdenken oder es ausprobieren. Die Welt geht ja weiter, nutzt ja nichts.
Weißt du, da, früher war alles besser.
Ja, aber halt damit kommen wir ja nicht weiter.
Du hast dich ins Café gesetzt und hast einen Blogartikel geschrieben. Und dann war die große Mutprobe, einmal die Woche bei Facebook live zu gehen. Das war dann schon so ein Wow, ich bin jetzt live bei Facebook und im Video zu sehen. Dann werde ich das mal ausprobieren mit dem Videopodcast. Ich hatte nämlich tatsächlich überlegt, ob ich den Podcast einlasse und stattdessen meinen YouTube-Kanal wieder aktiviere. Aber das ist einfach nochmal so ein anderes Biest.
Ich glaube, da ist die Erwartung noch größer. Also beim YouTube-Video ist die Erwartung wahrscheinlich noch größer, dass da mehr passiert auf der visuellen.
Das ist ein anderer Schnackvideo. Genau, da musst eben du mehr zeigen und so.
Genau, und das ist natürlich dann wahnsinnig aufwendig. Also ich finde ja auch, eigentlich wäre es toll, wenn man einfach ungeschminkt und fern der Heimat sich irgendwo hinsetzt mit seinem Mikrofon und dann macht man ein tolles Gespräch. Jetzt muss ich hier für Licht sorgen, jetzt muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich rasiert bin, mir die Haare machen, ich muss meinen Schlafanzug ausziehen und irgendwie vernünftig aussehen, damit wir hier irgendwie eine gute Performance machen können. Aber so ist es nun mal. Welt dreht sich halt weiter, ne? Ich würde gerne noch übers Verkaufen mit dir sprechen. Ich fand das nämlich, ich war gestern bei dir in einem Workshop, in einem Lounge-Workshop, das war sehr toll. Und das, was mich, also wo ich gedacht habe, wie geil ist Sandra denn eigentlich? Ich glaube, es war die allererste Chart und es war der erste Satz ganz groß, deine Überschrift, da hast du über dich selber gesprochen, um dich vorzustellen und da schreibst du, ich bin Sandra und ich verkaufe seit 2014 erfolgreich Online-Kurse. Fällt dir was auf dabei? Ist das bewusst?
Ich wollte meine Vorstellung auf einen Slide bringen und immer wenn ich mich vorstelle, mache ich das natürlich mit Relevanz zum Thema. Wäre das jetzt ein Workshop gewesen, wo ich dir einen E-Mail-Marketing-Kurs verkaufe, dann hätte ich gesagt, ich bin Sandra und meine E-Mail-Liste bringt mir X Mio Umsatz, dann hätte ich das abgewandelt.
Aber das Verkaufe, ich verkaufe Online-Kurse, das fand ich so stark, weil es, und das ist so typisch für dich, weil es einfach, ja genau, du guckst jetzt irritiert. Ich kenne keinen anderen Menschen, der sich hinstellt und sagt, ich verkaufe seit 2014 Online-Kurse, Punkt.
Weil die meisten noch nicht so alt sind. Ich verstehe gerade nicht, was daran jetzt so.
Verstehst du wirklich nicht? Die meisten Menschen haben doch Probleme mit Verkaufen.
Ach so.
Und sich dann auch noch in der ersten Chart hinzustellen und zu sagen, das, was ich hier heute mache, ich verkaufe dir etwas, finde ich super, weil es total auf den Punkt ist, weil es total transparent ist und weil es einfach, das hat einfach ein starkes Statement. Fand ich sehr inspirierend. Ist dir nicht aufgefallen? Gut.
Mir nicht aufgefallen.
Du sagst, man muss, wenn man so ein Produkt verkaufen will, wenn man zum Beispiel einen Online-Kurs verkaufen möchte, muss man 200% davon überzeugt sein, dass er gut ist. Warum sagst du das? Warum pointest du das sozusagen aus?
Weil ich das sehe, wenn ich mich selbst anschaue und mir meine vornehmlich Kundinnen, also ich habe auch Männer, ich finde Gendern schwierig, deshalb ich sage mal Kunden, mal Kundinnen. Ich habe, sagen wir mal, 80% Frauen, 20% Männer in meinen Kursen.
Deine Kunden heißen alle Markus übrigens.
Ja, gestern, das war lustig, dass wir 3 Markusse in diesem Live-Training hatten, was ja ein ganz kleiner Rahmen war, weil es Invite-Only war. Das war der Lacher des Tages. Das war toll.
Okay, jetzt sind wir aber abgekommen. Die Frage war, was war die Frage?
Genau, warum ich das sage, dass man so überzeugt sein muss. Weil, wenn ich mir angucke, wer von den ganzen Menschen, die in meinen Kursen schon waren, erfolgreich wird, sei es, weil sie dann mit einer tollen Website die reinen Science-Angebote verkaufen oder bessere Online-Kurse verkaufen oder ihre Liste aufbauen, das ist eigentlich nicht nur beim Kurse verkaufen so. Das sind immer die Menschen, die total davon überzeugt sind, dass sie ein tolles Angebot haben und der Welt da draußen helfen können. Die zweifeln, also ich will jetzt hier nicht esoterisch werden, weil ich da manchmal auch nicht weiß, wie weit ich das glauben soll, aber du fängst an, dich selbst zu manipulieren und dann funktioniert das Verkaufen nicht. Und das merke ich bei mir auch. In dem Moment, wo ich so einen leisen Zweifel habe, rede ich mir aus, dass mein Gegenüber das haben will. Bevor der Gegenüber eine Chance hatte, sich selbst eine Meinung zu machen. Und ich glaube, dass man das ausstrahlt mit Körperhaltung, Stimme, was auch immer. Und das war's dann.
Glaube ich auch, tatsächlich. Das ist ein guter Punkt. Wie kriegt man das hin, 200% überzeugt zu sein?
Indem du ein gutes Produkt hast. Es ist ganz simpel eigentlich. Also
Aber es ist ja nicht nur Inhalt, es ist ja nicht nur Experte.
Es ist ja ganz viel Mindset auch. Aber was ich zum Beispiel mache, weil ich sehr oft, also ich bin oft von ganz starken Selbstzweifeln geplagt, sagen wir mal so, weil ich bin mit einem nicht so großen Selbstbewusstsein in die Selbstständigkeit gestartet und musste mir das sehr antrainieren und habe auch heute noch große Zweifel. Zwischendrin ist es wirklich gut genug. Und dann gucke ich mir einfach Fakten an. Ich habe eine Lobliste, da packe ich alles rein, was mir Kunden schicken per E-Mail oder Screenshots bei Slack oder wo immer sie ihren Erfolg feiern. Oder ich gucke mir meine Testimonial-Dokumente an und lese mir einfach durch, was meine Kunden geschafft haben. Und dann kann ich sagen, schau, so sind
wir
und das andere ist im Kopf. Und Das hilft, also das ist super simpel, brauche ich keinen Coach für, das hilft mir einfach wieder zu erkennen, das eine ist die Realität und das andere sind Selbstzweifel, die ich nicht glauben muss.
Weil du so viele Selbstzweifel hast und weil du so detailliert auf diese ganzen Themen guckst, bringst du natürlich auch sehr gute Kurse raus und begleitest deine KundInnen eben auch sehr detailliert und sehr erfahren in diesen ganzen Bereichen. Also wir profitieren eigentlich davon, dass du Selbstzweifel hast.
Ja, das geht definitiv. Es gab eine Zeit, vielleicht ist es im Moment im Online-Business nicht mehr so, aber ich weiß noch, sagen wir mal so 2014 bis 2018 waren so die Online-Business-High-Times. Ja, das war so relativ neu, das Konzept, dass man jetzt mit Online-Kursen irgendwie reich wird, reich und berühmt. Und ich habe mich damals immer so in den Allerwertesten gebissen, wenn ich Menschen gesehen habe, die gar nichts hinterfragen und einfach da draußen verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich hier fluchen darf. Und ich dachte immer so, und meine Sache ist 10-mal besser und ich traue mich nicht, das nach außen zu zeigen. Und das hat mich irgendwann so angefuchst, dass ich dachte so, nix da, den kannst du jetzt hier nicht den Platz überlassen. Das kann auch eine ganz gute Motivation sein.
Das ist ja leider eine Wahrheit, die trifft ja nicht nur auf Online-Kurse zu, sondern ja auf so viele Dinge, das kenne ich in meinem Leben genauso, dass ich auf andere schaue und denke so, wie zum Teufel kann das sein, dass derjenige, keine Ahnung, die große Fernsehshow im Fernsehen bekommen hat, für die ich mich vielleicht auch ins Gespräch gebracht habe. Und ich bin doch eigentlich viel besser. Sei es drum, ob ich nur besser bin oder nicht oder sowas. Manchmal geht es dann tatsächlich über andere Dinge. Ich wollte aber darauf hinaus, dass du sozusagen mit deinen Kursen anderen Leuten ja auch zeigst und sie davon profitieren über all die Erfahrungen, die du auch gemacht hast. Bestsellerkurse Erfolgsteam heißt dein aktuelles Produkt. Darüber ging es auch gestern in dem Workshop. Magst du mir kurz nochmal oder unseren Zuschauenden und Zuhörenden sagen, was das Ziel ist und für wen das Ganze ist?
Genau, das ist mein Umsetzungsprogramm, so nenne ich es, weil es eben kein Online-Kurs ist, wo du allein vor dich hinarbeitest, sondern es ist eine intensiv betreute Gruppe. Es richtet sich an erfahrene Experten, also an Menschen, die schon Kundenerfahrung haben, die eine Methode oder einen Prozess haben und sagen, ich möchte gerne mehr Zeit haben oder mehr verdienen oder einfach weniger mit Einzelkunden arbeiten. Gibt es ja verschiedene Gründe, warum man das Thema Online-Kurse angehen möchte. Und im Erfolgsteam zeige ich genau diesen Menschen, wie sie sich einen Premium-Online-Kurs aufbauen, mit dem sie gut Geld verdienen. Und mit Premium-Online-Kurs, da habe ich lange überlegt, ob ich Signature-Online-Kurs nenne oder Premiumkurs, weil das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Was mir wichtig ist, ist zu sagen, hey, wenn du mit Online-Kursen wachsen willst, dann fängst du nicht mit einem 100-Euro-Online-Kurs an, sondern dann willst du dein Kernangebot in einen mittel- bis hochpreisigen Kurs mit Betreuung, also einen hybriden Online-Kurs, gießen und verkaufen. Und genau darum geht es in diesem
Projekt. Und ich habe gestern schon 2, 3 Aha-Erlebnisse gehabt. Ich erinnere mich nämlich, dass ich vor, was war mit 2025? Ich glaube, vor 4 Jahren oder sowas habe ich meinen ersten Online-Kurs mal gelauncht. Und mit einer ganz kleinen Liste, ich glaube, lass es 200 Leute gewesen sein. Meine Vorstellung war, da kommen 17 bis 20 Leute in meinen Kurs. Und das war der allererste Launch, den ich jemals gemacht habe. Und ich war total geknickt. Wir waren dann 8 Leute. Und ich habe mindestens eine Person so Barter-mäßig dazu geholt.
Also aber überleg mal 8, also was das für eine Conversion-Rate ist.
Sandra, ich war zu Tode geknickt. Und das hat mir ein Trauma für die nächsten 3 Jahre gegeben, weil ich gedacht habe, das will ja keiner. Und ich aber gestern erst in deinem Vortrag auch verstanden habe, dass die Conversion-Rate eben recht gering ist und dass es um 8 Leute zu erreichen, eigentlich eine viel größere Liste braucht. Und das motiviert mich sozusagen auch weiterzugehen und weiterzumachen. Ich habe mich blenden lassen damals von all den Versprechen, die eben in dieser Facebook-Bubble damals irgendwie auch gegeben wurde nach dem Motto, machst einen Online-Kurs und da sofort 120 Leute drin. Das wollte ich natürlich auch haben. Und weil ich bescheidener Mensch bin, dachte ich, okay, 20 Leute reicht mir völlig. Es war einfach unrealistisch. Hat aber leider mir keiner gesagt. Und ich habe diese fiese Erfahrung gemacht. Und dieses Trauma muss überschrieben werden. Und deswegen muss ich das jetzt angeben.
Ja.
Zu dem Bestsellerkurse Erfolgsteam packe ich gerne bei mir mit in die Shownotes.
Okay.
Wenn das okay ist.
Ja, ich habe gerade überlegt, aber ich kann dir gerade keinen Link nennen, denn wir haben... Nee, doch, der Link ist go.sandraholze.com/bewerben. Super simpel.
Das ist nämlich eine Bewerbung. Es ist nicht so, dass man das einfach durchbucht, weil du eben auch zusehen möchtest, dass du da ein Erfolgsteam zusammenstellst.
Das ist mir ganz, ganz wichtig. Eben auch, weil ich in der Vergangenheit so viele Menschen auch im Bestseller-Kurse, also es gab es früher auch als leicht betreuten Online-Kurs. Und ich hatte so viele Kunden da drin, die da überhaupt nicht so weit waren. Und ich habe immer auf der Sales-Page gesagt, das ist nicht für dich, wenn du im ersten Jahr bist. Es ist nicht für dich, wenn du noch keine Kunden hast. Es ist nicht für dich, wenn du noch keine E-Mail-Liste hast. Aber das überlesen die Kunden gerne, weil sie denken, ich will jetzt meinen Online-Kurs rausbringen und ganz viel Umsatz machen und buchen dann. Und dann hast du all diese Kunden, denkst so, was machst du hier eigentlich? Und das möchte ich einfach vermeiden. Und da es halt ja auch eine eng betreute Gruppe ist, möchte ich auch ehrlich gesagt wissen, wer dabei ist. Weil es gibt auch Themen, wo ich sage, ich glaube, dabei kann ich dir nicht helfen oder ich glaube nicht an dieses Thema in einem Online-Kurs. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich will mir auch aussuchen, mit wem ich arbeite.
Absolut. Ich finde das ein auch sehr verantwortungsvoller Ansatz, zumal ja auch keiner glücklich darüber ist, in einem Kurs zu landen, wo man total überfordert ist und wo man dann am Ende gar nicht mehr mitkommt, weil man irgendwie noch nicht mal das grundlegende 1x1 vorher irgendwie gelernt hat. Da hat ja wirklich keiner was davon. Okay, also diesen Link packe ich dann mit rein und dann darf man einmal bitte bei Sandra vorsprechen, wer Interesse daran hat. Oder ansonsten, also meine Empfehlung wäre ja auch, wenn man dich noch nicht kennt, dich einfach ein bisschen zu begleiten und zu hören und sich ein Bild zu machen, vielleicht mal einen kleinen Kurs auszuprobieren. So habe ich es auch gemacht und sich dann vielleicht zu entscheiden, etwas Größeres zu machen. Zum Schluss möchte ich noch einen Punkt mit dir ansprechen, Sandra. Ich weiß gar nicht, ob du das aufgebracht hast. Ist gar nicht lange her, da habe ich einen Post, ich glaube auch auf LinkedIn gelesen, da ging es darum, wie viel Wissen darf man eigentlich als Coach, als Berater, als Trainer teilen und ab wann macht es keinen Sinn, weil man sozusagen alles verschenkt. Wenn ich dir folge, wenn ich deinen Podcast anhöre, dann teilst du alles. Also ich habe nicht den Eindruck, dass du irgendetwas zurückhältst. Hast du da kein Thema mit? Hast du da irgendwann für dich eine Entscheidung getroffen?
Du bist ja die beste Antwort. Also erstens, ich teile nicht alles und zweitens, du hast mein Sales-Page-Workshop letztes Jahr gebucht. Du warst gestern in meinem Verkaufswebinar für das Erfolgsteam. Wenn du mit meinem Content alles selber umsetzen könntest, hättest du bei mir nicht schon Sachen gebucht. Das Ding ist, ich glaube, ich verfolge das sehr genau, weil ich glaube, dass ich Marketing über die Jahre jetzt auch sehr verändert hat, ist so mein Eindruck. Und es gibt natürlich auch die ganzen Experten, die alle ihre Meinung dazu haben und dann bei LinkedIn sagen, was man darf und was man nicht darf. Das finde ich sowieso mal die besten Posts.
Da ist zumindest viel los.
Ah, da ist richtig viel los, genau. Und was soll ich sagen? Also, die einen sagen, teile keine Tipps, keine Hacks und so. Das bringt dir keine Kunden, das bringt dir vielleicht ein paar Follower. Teilweise verstehe ich das. Andererseits denke ich, dieses ganz oder gar nicht ist total Quatsch. Nummer eins, es gibt verschiedene Kommunikationstypen, weshalb ich nicht müde werde, diesen Test von Sally Hogshead zu empfehlen, weil ich finde es so brillant, dass einfach mal eine Branding-Expertin, die jahrelang für alle großen Konzerne gearbeitet hat, einfach mal das runterbricht und sagt, nicht jeder von uns vermittelt eine Botschaft auf dieselbe Art und Weise glaubwürdig. Die einen machen das mit, also geheimnisvoller Sprache. Das ist das Gegenteil von mir. Das kann ich gar nicht. Ja, deshalb auch Poker spielen wäre, glaube ich, die Karriere, bei der ich am meisten abkacken würde, weil ich kann das nicht. Andere machen das mit kompetenten Details. Wieder andere machen das über Inspiration oder Motivation. Ich glaube, jeder von uns hat eine eigene Art zu kommunizieren und das sollten wir möglichst viel raushängen lassen, weil uns das ja auch abhebt von anderen. Das ist das eine. Und dann glaube ich, es ist immer gut, auch Tipps und Wissen zu teilen, aber ich würde das nicht ausschließlich machen und es darf nicht langweilig sein. 3 Tipps, wie dein Podcast erfolgreich wird. Sowas hoffe ich nicht bei dir zu lesen, weil wer will das bitte schön noch lesen? Weißt du so? Aber wenn du es anders verpackst in diesen einen Fehler machen die meisten Podcaster, weshalb sie bla bla bla, dann ist es gleich viel spannender und da ist auch dein Wissen drin, aber es hat einen interessanteren Aufhänger. Und dann würde ich das immer ergänzen mit Stories, mit eigenen Erfahrungen, mit Learnings, weil das sind die Dinge, die kann ChatGPT nicht. Und alle fangen jetzt an, mit KI ihre Inhalte zu erstellen. Und was sind die KI-Inhalte? Das sind alles Tipps und, weißt du, so wieder aufbereitetes Wissen, weil ich arbeite mit Claude, nicht mit ChatGPT. Claude kann ja nicht meine Stories erzählen. Claude könnte sich falsche Geschichten ausdenken, aber das möchte ich ja nicht teilen.
Ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch derjenige, der sagt, ich erzähle es dir, ist kein Problem, alles da. Weil ich glaube, dass es darum, also es geht nicht darum, irgendwelche...
Kunden buchen aus anderen Gründen, das hatten wir gestern auch. Kunden buchen, also warum buchen Kunden das Erfolgsteam oder also Bestsellerkurse in der Vergangenheit, weil sie das Feedback haben wollen, die wollen wissen, ist die Idee jetzt wirklich richtig oder ist die Sales-Page kacke oder ist die wirklich gut? Ich weiß es gerade nicht.
Feedback, man braucht individuellen Austausch. Es geht nicht um
die Community. Vielleicht hast du auch mal Schiss und sagst, oh, ist mein Webinar. Ich brauche mal jemanden, bei dem ich mich ausheulen kann. Oder weil sie es schnell haben wollen oder bequem haben wollen. Wenn ich jetzt irgendein Thema lernen möchte, dann suche ich mir wahrscheinlich auch einen Kurs, der mir das in kurzer Zeit beibringt, weil ich keine Lust habe, bei Perplexity zu sagen, erklär mir das bitte mal, weil ich da zum Beispiel auch nicht weiß, wie valide sind denn die Informationen und dann müsste ich alle Quellen checken, die es mir da verlinkt, um zu gucken, ist die Quelle glaubwürdig. Wenn ich aber dir glaube und ich möchte jetzt das Thema Interviews lernen und ich weiß, krass, du hast schon Tom Cruise interviewt, ich will es nur gemerkt, die Geschichte, dann hat es ja, dann weiß ich doch, das hat doch Hand und Fuß, was du mir dann beibringst. Ich muss das nicht hinterfragen, indem ich nochmal 5 Stunden rumgoogle. Weißt du, was ich meine?
Guter Punkt übrigens, den du nebenbei am Anfang gesprochen hast, hatten wir auch gestern drüber gesprochen, das Thema schnelle Erfolge. Also das Online-Kurs 2025 auch bitte nicht mehr heißt, dass ich mich irgendwie, keine Ahnung, 5 Monate irgendwie durchprügeln lassen muss. Das hat gerade geklingelt. Durchprügeln lassen muss, sondern dass ich ein Problem habe, dass ich ein Ziel habe und dass ich das möglichst schnell erreichen kann. Und das ist eben auch wahnsinnig wichtig, das Ganze eben gut kuratiert auf den Punkt, zielgruppenorientiert eben auch hinzubekommen.
Das ist gar kein kleines Thema übrigens, weil ich selber, weil ich meine Kursinhalte, das ist so meine Krankheit, ich denke ja immer, das geht noch besser und ich kann das immer umstellen, das kann ich irgendwie optimieren. Und ich nehme meine Inhalte gerade nochmal neu auf, auch mit diesem Hintergrund, dass ich denke, ich kann den Leuten nicht mehr 30 Minuten Video zumuten. Das, was halt vor 10 Jahren betreutes Lesen, 30 Minuten, 50 Minuten, kein Problem. Ich habe jetzt selber gerade wieder einen Online-Kurs gekauft, den ich jetzt zurückgebe, weil ich es nicht aushalte, dass die Person so schlechte Videos abliefert. Und nicht mal ein Transkript, weil im Normalfall würde ich mir das Transkript ziehen und einfach lesen. Denke ich mir, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ertrage ich als Kunde nicht mehr. So, also da bin ich selber auch strenger geworden bei den Inhalten.
Ich hoffe, dass du im Interview mit Mira Giesen darüber sprichst. über solche Themen, weil Mira ja auch als diejenige, die Online-Kurse irgendwie mitgestaltet, oder sprecht ihr über ein anderes Thema?
Ich glaube, wir haben über Webinare gesprochen und
okay.
Webinare haben mich interessiert. Für mich ist ein Webinar eher etwas, was passiert. Also Kursvideo und Webinar sind bei mir zwei verschiedene Themen.
Zum Schluss möchte ich ganz gerne noch auf ein, also wir haben viel über Business gesprochen, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal privat ein bisschen Gossip hier machen. Ein kleiner Welpe ist bei dir eingezogen.
Ist gar nicht mehr so klein, mein Irish Terrier. Ich habe sie in die Box gesperrt, weil sie, die würde jetzt hier rumrennen, dann bin ich nicht so konzentriert. Es ist auch die Zeit, wo wir jetzt gleich raus müssen.
Ja, das müssen wir auch gleich mit Emma.
Die ist mittlerweile, die wird ein Jahr. Dann ist sie eigentlich schon kein Welpe mehr.
Nee, das ist schon lange kein Welpe, das ist ein Junghund.
Das ist schön, es kam auch viel schneller, weil mein letzter Hund war, den habe ich einschläfern lassen im Dezember vor 2 Jahren. Und dann habe ich mich hier für diesen neuen Welpen 3 Monate später entschieden, weil ich feststelle, ich bin allein im Homeoffice. Dieser Hund gibt mir einfach so wahnsinnig viel Struktur. Ich gehe 3-mal am Tag raus, ich bin ganz viel im Wald. Das ist einfach fantastisch.
Das ist fantastisch, das ist wirklich eine Feel-Good-Managerin. Meine Emma macht das Gleiche mit mir. Sonst würde ich auch im Leben nicht rausgehen. Und vor allen Dingen ist es ja egal, was für ein Wetter ist. Ne? Wir gehen einfach raus und das tut uns gut. Das ist gesund, wir kommen auf tolle Ideen. Oder wir lassen einfach mal den Kopf baumeln oder sowas, was auch immer wir machen möchten. Ab und zu sorgen die Kleinen dafür, dass es auch technische Innovationen gibt.
Darauf willst du hinaus.
Sandra hat nämlich gerade sich einen neuen Laptop kaufen müssen, weil Sandra...
Das war der Horror. Letzten Donnerstagabend und ich war schuld. Ich habe so einen relativ niedrigen Couchtisch und hatte meinen Laptop auf den Couchtisch gestellt. Daneben einen großen Becher Tee, ich bin so 0,4, passt hier rein, ja? Und... hab mir nichts dabei gedacht und dann ist der Hund etwas wild geworden und um diesen Tisch gepäst und hat natürlich den Tee aufs Laptop gekippt. Das, wenn du mitten im Verkauf bist und deine Präsentation schon gebaut hast zur Hälfte und das Präsentationbauen dauert ja mal 3-4 Tage sitze ich an so einer Präsentation. Und dann war Zwangspause für 1,5 Tage und ich musste die Präsentation nochmal von Anfang an anfangen. Aber andererseits, ich bin sehr viel Datenmüll losgeworden. Und habe jetzt frisch angefangen. Und das ist ja auch krass. Ich meine, das Laptop war 4,5 Jahre alt. Das Neue hier machen ja Sprünge, ne? Die auf Schnelligkeit und so angeht. Alles gut.
Außerdem hast du eine schöne Geschichte. Da werdet ihr euch immer dran erinnern. Und wir müssen es positiv sehen, oder?
Ja.
Sandra, ich habe mit der Eisverkäuferin angefangen. Ich ende mit der Eisverkäuferin. Kleines Gedankenspiel zum Schluss. Aus irgendwelchen Gründen bist du gezwungen, noch einmal komplett von vorne zu beginnen in deinem Business. Du hast 4 Optionen, die dir zur Auswahl stehen. Du könntest eine eigene Eisdiele haben. Du könntest Marketing-Expertin sein. Du könntest Reisebloggerin sein. Oder du könntest einen Hof mit Pferden und anderen Tieren haben. In welcher Reihenfolge würdest du diese Wunschliste zusammensetzen? Was wäre das Schönste?
Also die Eisverkäuferin definitiv nicht, weil so eine
Position 4
verdient ja kein Geld. Also
Position 4. Saisongeschäft. Das sag nicht.
Ja, das ist ein Saisongeschäft, findet vor Ort statt. Ich würde nicht da stehen und Eis verkaufen, das heißt, ich würde Leute anheuern, ich würde den Laden nur besitzen.
Ich kenne eine Familie in Hamburg, die ist damit richtig, richtig reich geworden. Oh mein Gott.
Ja, nee, Eisverkäuferin ist komplett raus.
Okay.
Ich hatte ein Pferd bis letztes Jahr in der Tat und ich fand diese Idee ganz lange auch sehr romantisch, irgendwie nah bei dem Pferd zu wohnen, hatte auch da nach Wohnung und so gesucht. Dann ist das Pferd gestorben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat sich für mich erledigt. Ich bin ein Stadtmensch. Hund und Wald reicht mir aus. Hof mit Tieren bitte nicht.
So, dann haben wir noch Reisebloggerin und Marketing-Expertin.
Interessanterweise, das Thema Reisen, da habe ich mich in meinen 20ern und 30ern sehr dran abgearbeitet. Also ich bin auch, als mein Online-Business gut lief, noch sehr viel gereist. Ich werde dieses Jahr wieder mehr reisen, aber eher so ein langweiliges Reisen. So mit dem Hund nach Italien und dann vor Ort einfach, weiß ich nicht, irgendwo 4 Wochen sein, Freunde auseinander.
Das ist nicht langweilig.
Darüber willst du aber nicht bloggen. Außerdem gibt es überhaupt noch Reiseblogs? Ich glaube, was gibt es nicht mehr.
Also diese ganzen TikToker, diese ganzen Hotel-TikToker, grauenhaft.
Gott, ja nee, guck mal, dann ich glaube, was man auch nicht vergessen darf ist, also ich bleibe bei Marketing, weil, und das ist nochmal, um noch einmal die Berufungscoaches hier zu bashen, du willst doch nicht dein Hobby zum Beruf machen. Wenn ich reise, dann werde ich nicht mein Gesicht bei Instagram reinhalten, sondern dann werde ich mir die Pasta reinfahren und danach einen Kaffee trinken und mich des Lebens freuen, aber definitiv nicht versuchen, das die ganze Zeit zu filmen.
Nach 1 Stunde und 4 Minuten haben wir festgestellt, Sandra hat alles richtig gemacht. Danke, dass du bei mir zu Gast warst.
Das war gut.
Dankeschön.
Vielen Dank, Sandra, für so viel Zeit und für deine Offenheit. Die Links zu all den Personen, über die wir geredet haben, zu den Programmen, zum Newsletter, all das findest du natürlich in meinen Shownotes. Da darfst du aber nur reingucken, wenn du meinen Podcast vorher etwas unterstützt hast. Das ist jetzt der Deal. Ob das jetzt mein Ernst ist? Naja. Also irgendwie schon, ja. Vielleicht hattest du bei der letzten Episode keine Lust oder keine Zeit, um mir eine Sternebewertung oder eine Rezension zu geben. Es wäre aber super, wenn du heute dafür Zeit hättest. Das gibt meinem Podcast die Möglichkeit zu wachsen und bekannter zu werden. Und das ist ja mein ausgesprochenes Ziel in 2025. Also bitte einmal ab zu Spotify oder zu Apple Podcasts Sterne vergeben, eine Zeile Rezension schreiben. Und dann wird sich das bestimmt wieder ganz positiv auf dein Leben auswirken. Instant Karma und so, ne? Und wenn du es schon gemacht hast, dann danke ich dir auf jeden Fall sehr, dass du es getan hast. Das hilft mir wirklich und das weiß ich sehr zu schätzen. Und wenn nicht, bitte heute einfach machen. Ich weiß das selber als Podcast-Hörer, man fühlt sich irgendwie in dem Moment dann doch nicht angesprochen oder hat irgendetwas anderes zu tun. Aber ich formuliere das so deutlich nicht ohne Grund. Es wäre wirklich hilfreich, wenn die Menschen, die diesen Podcast hören, eine kleine Unterstützung, ein bisschen Support für den Podcast geben würden. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Darauf freue ich mich schon. Und ich wünsche bis dahin eine gute Zeit. Liebe Grüße, dein Markus.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.